Wie fühlt es sich an, wenn das eigene Kind sich plötzlich verändert und du hilflos zusehen musst, wie es mehr und mehr die Kontrolle über sein Leben verliert? Anja Tille-Woveries aus Kürten kennt genau dieses Gefühl. Ihr ältester Sohn beginnt mit 13 Jahren Drogen zu konsumieren. Erst Zigaretten, dann Cannabis, später Amphetamine. Und irgendwann eine Psychose. In dieser Folge erzählt Anja von der Hilflosigkeit, der Einsamkeit, aber auch von ihrem langen Weg in die Selbsthilfe. Davon, wie sie es geschafft hat, sich selbst nicht zu verlieren. Und wie sie heute anderen Angehörigen Mut macht. Am 7. Oktober startet Anjas Angehörigenkreis KIDDA. Dort möchte sie mit einem offenen Ohr, Erfahrung und echter Solidarität anderen Menschen mit dem gleichen Schicksal eine Stimme geben. Ganz ohne Schuld und Scham. Und mit ihnen gemeinsam Wege finden, wieder Farbe ins Leben zu bringen. Eine Geschichte über Mut, Veränderung und darüber, wie man selbst im dunkelsten Moment noch eine Tür ins Leben finden kann.
Bergisch Backstage, der Radio Berg Podcast.
Ja, liebe Anja, vielen Dank, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns ein bisschen von deiner Geschichte erzählst. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass bei deinem Sohn etwas aus dem Ruder läuft?
Also der hatte sich sehr verändert und war aber auch noch jung und schwänzte Schule. Da kam ein Leistungsknick.
Wie alt war er da?
Tatsächlich erst 13 Jahre alt. Mhm. Und ich habe es immer noch auf die Pubertät geschoben. Mhm. Und beim Wäschesortieren greift dann immer in diese Hosentaschen und da fand ich ein Tütchen. Und da sind bei mir die Alarmglocken losgegangen.
Und wie ging es dann weiter? Wie hast du reagiert im ersten Moment? Was waren so deine ersten Handlungen, sage ich mal?
Also meine ersten Handlungen waren einfach die Gedanken an meine Jugend. Ich habe gedacht, naja, er probiert sich aus. Ich wusste, dass er raucht und ich habe mich auch ausprobiert. Und wir haben tatsächlich auch ein aufklärendes Gespräch gehabt. Er hat mir versprochen, tatsächlich auch die Finger davon zu lassen. Mache ich nicht mehr, Mama. Dennoch hat er weiter konsumiert. Das ist dann auch in der Schule aufgeflogen. Da war er 14. Ja, dann waren wir bei der Drogenberatung. Und trotz allem hat man meinem Sohn die Wahl gelassen, möchtest du dir helfen lassen? Und natürlich wollte mein Sohn sich nicht helfen lassen.
Hm. Wie lange ist das jetzt her?
Tatsächlich schon einige Jahre.
Oder wie alt ist dein Sohn heute?
Also mittlerweile über 40, ne? Also 41.
Mhm. Heute stehst du mit deinem Sohn nach wie vor in Kontakt?
Ja. Mein Sohn ist heute schwerst schizophreniekrank. Mhm. Mein Sohn ist nicht unbedingt Einzelschicksal, auch einer von vielen, aber schon ein Extremfall.
Wie hat sich euer Familienalltag verändert?
Also der Familienalltag war so, dass wir natürlich uns große Sorgen gemacht haben und unseren Sohn natürlich auch, ich sag mal immer so, in den Fokus gezogen haben. Jetzt muss ich dazu sagen, er hatte ja auch noch zwei jüngere Brüder. Einmal 3 und einmal 6 Jahre jünger, sehr jung, die irgendwie außen vor waren. Also der Fokus lag auf meinem Sohn und die anderen hat man irgendwie auf diese Vernunft. Und wir haben immer mit denen geredet, aber wir haben sehr auf die Vernunft. Und die waren tatsächlich auch ziemlich angepasst und es gab viel Ärger und da haben sie sich zurückgezogen. Also aus meiner heutigen Sicht waren es das, also man nennt das eigentlich Schattenkinder. Hm. Ne, das sind die Kinder, die von Eltern, die ein erkranktes Kind zu Hause haben, ne, wo der Fokus drauf steht, dass diese Kinder einfach in irgendeiner Form zu kurz kommen, sagen wir mal so. Hm.
Wie hat sich das für dich angefühlt als Mutter?
Absolut hilflos. Ich fühlte mich aber auch den damaligen Hilfesystem ausgeliefert. Gut, man bot mir Hilfe an, mir. Und mit meinem damaligen Gedanken habe ich gedacht, wieso, ich nehme doch keine Drogen. Es ist mein Kind, was Drogen nimmt. Und mit dem heutigen Verständnis denke ich da auch natürlich anders drüber. Mhm.
Viele Eltern würden sich in der Situation oder geben sich in diesen Situationen selber die Schuld. Ich denke, das Gefühl hattet ihr zwischenzeitlich auch.
Ja.
Wie bist du damit umgegangen?
Sehr schlecht, weil ich immer wieder darüber nachgedacht habe, wann ist das passiert? Hättest du das verhindern können? Haben wir immer richtig reagiert? Waren wir manchmal zu streng? Waren wir manchmal zu locker? Wir wussten ja, dass er rauchte. Ne, er hat sich den nächsten Kick gesucht. Hätten wir ihm das Rauchen konsequent verbieten sollen? Solche Sachen.
Geht einem alles, man geht, glaube ich, alle Situationen 100 Millionen Mal durch.
Ja, und man kriegt keine Antwort.
Man kriegt keine Antwort. Nach ein paar Jahren greift Anjas Sohn auch zu chemischen Drogen. Mit 17 zeigen sich die ersten Anzeichen einer Psychose. Die Familie zieht sich zurück. Über das, was zu Hause wirklich passiert, wird nicht gesprochen. Zu groß ist die Scham, zu groß die Angst vor Stigmatisierung.
Du hast beschrieben, du hast dich wie in einer Blase gefühlt.
Ja.
Was hat dir zu dieser Zeit am meisten gefehlt?
Austausch mit anderen betroffenen Eltern oder auch Angehörigen.
In der Hoffnung, Verständnis und Gleichgesinnte zu finden, besucht Anja verschiedene Selbsthilfegruppen für Angehörige drogenabhängiger oder psychisch erkrankter Menschen. Doch nirgends fühlt sie sich mit der Doppeldiagnose ihres Sohnes aus Sucht und Psychose verstanden. Also beginnt sie, ihre Gedanken in einem Online-Blog festzuhalten, als eine Art Ventil. Und als ersten Schritt sich selbst wieder eine Stimme zu geben.
Also ich habe das Diary genannt, Tagebuch. Und habe ja geschrieben, immer nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, wenn die Katastrophengedanken mich überrannt hatte, denn das haben wir, Katastrophengedanken, wir sehen das Kind quasi unter der Brücke liegen. Ja, dann habe ich geschrieben, ganz viel unter Tränen, immer geschrieben, was passiert ist. Und ich hatte dann in dieser Homepage ein Gästebuch. Und ich fand das unglaublich, wie viele Menschen ich damit erreicht hatte. Ja, und dann habe ich im Forum gebastelt quasi. Ich hatte eine wahnsinnige Energie dabei, dieses Forum aufzumachen, damit ich diesen Eltern und mir diese Plattform geben konnte.
Toll.
Und das hat wahnsinnig geholfen.
Da sieht man, wie vielen Menschen es genauso ergangen ist wie dir damals und die genau das wahrscheinlich gebraucht haben.
Ja.
Nach und nach findet Anja Halt im Austausch mit anderen betroffenen Angehörigen, Menschen, die ihre Situation nachvollziehen können. Währenddessen spitzt sich jedoch die Lage bei ihr zu Hause immer weiter zu.
Wir mussten die Polizei rufen, weil er am Drohen war, weil ich meinen Jüngsten in Gefahr sah, weil er eine Situationsverkennung hatte. Und da kam er zum ersten Mal in ein Hilfesystem.
Inwiefern hat euch das erstmal geholfen?
Also er war 8 Wochen in der Klinik, bekam eine Betreuerin, die dafür gesorgt hat, dass er in betreuten Wohnen kommt. Und am Anfang war das super. Und ich konnte wieder schlafen und es war so einigermaßen Ruhe. Und die Kinder konnten sich wieder gut entwickeln und entfalten, die zu Hause lebten.
Doch es bleibt nicht lange ruhig. Anjas Sohn rutscht erneut tief in die Sucht.
Gab es einen Moment, in dem du gemerkt hast, jetzt kehrt wieder Farbe in mein Leben? Du hast erzählt, die Situation ist bis heute, ne? Er leidet bis heute unter dieser Doppeldiagnose. Mhm. Also sind es inzwischen gute 25 Jahre eigentlich.
Ja.
Und wann kam der Punkt, wo du trotzdem wieder am Leben teilnehmen konntest? Kam der Punkt überhaupt?
Der kam. Aber nach einem ganz schweren Schicksalsschlag. Mein Sohn kam in den Maßregelvollzug durch einen Übergriff auf mich. Er hat mich schwer verletzt, auch in der Situationsverkennung. Er hat mich nicht mehr erkannt. Und ich musste mein eigenes Kind anzeigen. Mein Mann erkrankte an Krebs. 14 Monate später starb er mit 53. Ich bin in einem ganz, ganz, ganz dunklen Tal quasi gewesen. Ich sage immer, das war das Tal der Tränen. So nach einem Jahr, es hat fast ein knappes Jahr gedauert, da habe ich gedacht, ich bin voll das Opfer. Voll das Opfer. Ich fühlte mich von meinem Schicksal so im Arsch getreten. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage.
Nein, aber das ist in dem Moment sehr verständlich.
Und ich habe gedacht, du kannst nicht sitzen bleiben. Ich war so starr. Du musst aufstehen. Du musst weitergehen.
Erst durch den Kontakt zu einem Elternkreis in Solingen findet Anja wieder festen Boden unter den Füßen. Zum ersten Mal fühlt sie sich wirklich verstanden, ohne Erklärungsdruck und ohne Schuldgefühle.
Und ich vergesse auch nie, als ich diesen Raum betreten habe, da waren schon alle da von diesen Eltern, also das erste Mal. Und ich gehe da rein und da fiel irgendwas von mir ab. Ich kann das nicht sagen, es war kein Stein oder sonst was. Vielleicht war das einfach so diese Angst, die von mir fiel, diese Angst vor diesem Stigmata oder vom Stigmatisieren, weil ich wusste genau, dass da Eltern sind, denen es genauso geht wie mir.
Wie so ein Kreis, in dem man sich einfach mal, ja, wo man einfach mal alles rauslassen kann,
ganz
was
genau.
man fühlt.
Ganz genau.
Und zwar ganz ehrlich und ohne Filter.
Und ohne Scham.
Anja beginnt, sich aktiv in der Selbsthilfe zu engagieren. Sie leitet einen bundesweiten Online-Elternkreis, organisiert Seminare und begleitet andere Eltern. Dann zieht sie der Liebe wegen ins Bergische. Doch was sie hier schmerzlich vermisst, ist der Austausch mit anderen Angehörigen. Also gründet sie selbst einen Angehörigenkreis namens KIDDA. Kinder, Drogen, Doppeldiagnose, Angehörige. Ein Ort, an dem Schweigen keinen Platz hat, sondern Zuhören, Mitfühlen und gegenseitiger Halt.
Das ist mir für mich so eine Herzensangelegenheit. Und ich liebe, lebe und lache. Und das möchte ich anderen Eltern zeigen. Und Angehörigen. Denn das habe ich auch gemerkt. Geschwister leiden. Mm. Die Omas leiden. Die Opas. Tanten, Onkel. Es gibt die Patentanten, die besonders einen Bezug haben. Omas, die die Enkel großziehen von ihren suchtkranken Kindern. Oder wo das Kind, das Enkel selber schon suchtkrank ist. Mm. Und denen allen möchte ich einen Raum geben.
Ab dem 7. Oktober 2025 geht KIDDA ganz offiziell an den Start. Alle Informationen zum Angehörigenkreis findet ihr in der Beschreibung dieser Folge.
Was würdest du Eltern oder auch Angehörigen jeglicher Art sagen, die sich in dieser Situation befinden, die du damals hattest und festgestellt hast, mein Kind konsumiert Drogen?
Also mitgeben kann ich kein Patentrezept. Es gibt keins. Redet mit euren Kindern. Stellt Regeln auf. Seid in der Hinsicht konsequent und liebt eure Kinder. Stellt offene Fragen. Der erste Weg wäre bei mir wirklich Drogenberatungsstelle. Denn da kriegt man auch eine Beratung, auch als Angehörige. Der zweite Weg wäre vielleicht tatsächlich ein Elternkreis. Habt einfach den Mut, die Schwelle zu durchschreiten.
Möchtest du gerne zum Abschluss, liebe Anja, noch etwas loswerden?
Ja. Das, was ich jetzt aufgeschrieben habe in Vorbereitung für hier, das sind also wirklich meine innigsten Worte. Mein Leben war durch die Erkrankung meines Sohnes lange dunkel und grau, überschattet aus Angst, Schuldgefühlen, Scham, Hoffnung und immer wieder Enttäuschung. Ich fühlte mich gefangen in dieser Blase, isoliert von der Welt, während das Leben der anderen einfach weiterging. Erst durch die Selbsthilfe habe ich wieder Halt gefunden. Dort habe ich verstanden, dass meine Geschichte nicht nur Last, sondern auch Kraftquelle sein kann. Ich habe erfahren, wie wertvoll das Schwarmwissen vieler betroffener Eltern ist und dass Selbsthilfe weit mehr ist als nur eine Gruppe. Sie ist ein Netzwerk, ein Ort der Solidarität und gegenseitiger Ermutigung. Und so habe ich nach und nach wieder gelernt, Farben zu sehen. Hoffnung, Kraft und Gemeinschaft, erst die Selbsthilfe. Hat mir die Farben zurückgegeben. Nur Mut.
Vielen, vielen Dank, liebe Anja. Alles, alles Gute für dich.
Dankeschön. Für dich auch.
Bergisch Backstage, der Radio Berg Podcast. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf radioberg.de.